Vater im Himmel, ich bete darum, dass du weiter zu uns sprichst durch dein Wort. Bete, dass du mir hilfst, so zu reden, wie du es möchtest und dass du uns hilfst zuzuhören. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir fahren fort in unserem Seminar über Prophetie. Und heute Morgen wollen wir anschauen, wie Gott konkret redet, wie der Heilige Geist redet. Ich möchte noch ganz kurz was nachtragen zu gestern Abend. Ich habe ganz kurz den Namen John MacArthur erwähnt und ich habe jetzt auch schon durch ein Gespräch mitgekriegt, dass ihr den Namen kennt. Oder manche von euch zumindest, ja. Nur, dass ihr mich nicht falsch versteht, ich finde nicht alles schlecht, was der Mann sagt. Nur in dem Bereich, wo er gegen den Heiligen Geist geht, die Gaben des Geistes für heute ablehnt, glaube ich, dass er wirklich schief liegt. Und zwar, das Problem ist, er liegt grundsätzlicher schief, meines Empfindens nach. Ja. Und zwar in dem Bild, was er über Gott hat. Stellt euch vor, ein Vater, der oder ein Mann, der seiner Frau einen Liebesbrief schreibt zum Tag der Hochzeit und sagt, da ist alles drin, was ich jetzt für dich zu sagen habe. Wenn du irgendwas wissen willst, dann liest du in dem Buch. Und dann bin ich 40 Jahre mit meiner Frau verheiratet und wenn sie irgendwas wissen will, ob ich sie liebe, dann sage ich, du liest doch in meinem Buch. Da habe ich dir doch gegeben beim Tag der Hochzeit, das ist doch genug. Ist Gott so? Hat er uns im Jahr, wann wurde es zusammengestellt? Im Jahr 400 wurde der Kanon zusammengestellt, hat er da gesagt, das ist das Buch, wenn immer ihr irgendwas wissen wollt, guckt da rein und das ist alles. Natürlich ist das sein Wort, natürlich ist das sein verbindliches Wort für uns, keine Frage. Aber in den Propheten schon steht, dass unser Gott ein Merkmal hat gegenüber den Götzen. Die Götzen sind stumm und unser Gott redet. Das ist der riesige Unterschied. Ja, und das ist was ganz Grundsätzliches. Die Götzen sind stumm und unser Gott redet. Er redet zu seinen Kindern. Ja, er sagt nichts anderes, als was er schon gesagt hat. Er sagt nicht was Neues, er sagt nicht was anderes, aber er wiederholt das. Der Heilige Geist erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat. Er spricht vom Vater zu uns. Der Heilige Geist ruft in unseren Herzen, aber Vater. Und der Vater spricht auch immer noch zu seinen Kindern. Und das ist das, was unser Gott ist. Deshalb, ich glaube, wir brauchen ein ganz anderes Bild von Gott als das, was bei John MacArthur an dieser Stelle rüberkommt. Ja, ich glaube, an anderen Stellen sieht er gute Sachen. An der Stelle, glaube ich, sieht er Gott falsch. Gott ist ein Gott, der heute lebt, heute reden möchte, heute für uns erfahrbar ist, heute konkret ist. Das ist unser Gott. Und das ist auch der Gott, wie ihn die Bibel zeigt. Das ist kein anderer Gott als in der Bibel, sondern es ist genau der Gott, wie die Bibel ihn uns zeigt. So ist der Vater. Deswegen, lass uns das annehmen. Wir haben einen redenden Gott. Ja, das ist doch klasse, oder? Ja, und ich bin froh, dass meine Frau immer noch ab und zu mir redet. In Klammern, sie redet mehr als ich. Okay, aber ich glaube, meine Frau wäre auch nicht zufrieden, wenn ich sagen würde, du, das ist doch alles klar. Mit meiner Liebe zu dir, erinnere dich dran, was ich damals gesagt habe, damit musst du auskommen, bis der Tod uns scheidet. Nein, ich sage ja immer wieder, das verrate ich euch jetzt nicht. Ja, ich sage ihr, dass ich sie liebe. Und ja, genau, und das will der Vater uns auch sagen, dass er uns liebt. Okay, wie redet der Heilige Geist? Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass der Vater zu uns kommuniziert auf der Ebene des Heiligen Geistes, beziehungsweise auf der Ebene des Geistes. Nicht auf der Ebene der Seele oder auf der Ebene des Körpers. Und das ist ganz wichtig, dass wir das grundsätzlich verstehen, dass wir Menschen sind, die aus Geist, Seele und Leib bestehen. Seele und Leib, das wissen die meisten von euch, was das ist. Ja, euren Leib, den könnt ihr anfassen, eure Seele. Habt ihr heute Morgen gemerkt, als es der Wecker geklingelt hat um 6, da wollte die Seele nicht aufstehen, Seele ist das, was uns als Menschen ausmacht, das, was uns lebendig macht, unser Wille, unsere Gefühle, unser Verstand, das ist die Seele. Und als Gott uns geschaffen hat, ihr kennt die Schöpfungsgeschichte, dann nahm er die Erde, blies seinen Geist rein und dann stand, steht da, und der Mensch wurde eine lebende Seele. Er wurde eine, im Hebräischen heißt es Nefesh. Und da hört man noch, wie der Atem Gottes da reinkommt. Der Atem Gottes Ruach, der Heilige Geist Ruach. Hört man schön, wie Gott atmet. Vayipach, Ruach. Übrigens im Russischen Duch, hört sich fast so ähnlich an. Ja. Hört man noch den Atem Gottes raus. Und die Seele empfängt diesen Atem, Nefesh. Da kommt, wird's reingepustet, ja, sag ich mal. Und da steht, das wird eine lebende Seele. Und das Interessante ist, im Hebräischen Nefesh heißt, die ursprüngliche Wortbedeutung heißt Schlund. Der Mensch ist ein lebender Schlund. Wisst ihr, was ein Schlund ist? Wenn ihr so einen jungen Vogel seht und der seinen Schnabel aufreißt und ständig Hunger hat und die Eltern kommen und füttern den dann, dann, wenn ihr dann so ein Bild seht von so einem Vogel, das ist ein lebender Schlund. Ja? Ihr seht fast nichts anderes als diesen offenen Schnabel, der ständig Hunger hat. So sind wir Menschen. Ein ständiger offener Schnabel, der ewig Hunger hatte. Das ist deine Seele. So bist du geschaffen von Gott. Und was soll das sättigen? Der Geist von Gott. Das, was von Gott kommt, soll die Seele sättigen. Also die Seele ist eigentlich was Abhängiges, ist von Gott abhängig. Die Seele ist was Gutes. Ja, wir dürfen nicht denken, dass die Seele schlecht ist. Die Seele ist gut. Deine Gefühle sind gut. Dein Wille, dein Verstand ist was Gutes. Das ist was, was Gott geschaffen hat in dir. Das Problem ist, was dann passiert ist. Passiert war mit dem Sündenfall, wir sind getrennt worden von Gott. Diese ganze Ebene des Geistes war weg. Tod nennt die Bibel das. Tod, getrennt von Gott. Tod heißt in der Bibel nicht Ende, sondern getrennt. Ja, Tod heißt in der ganzen Bibel nie Ende. Wo immer ihr Tod findet, heißt es nicht, es ist alles vorbei. Das ist ein großes Missverständnis, was in der Welt ist. Tod bedeutet, es ist alles aus. Ja, also ihr kennt vielleicht den Spruch, mit dem Tod ist alles aus. Das ist eine große Lüge. Tod bedeutet nie, es ist alles aus. Tod bedeutet nur, ich bin getrennt. Getrennt von Gott oder getrennt von Menschen. Aber auch wenn ich tot bin, bin ich noch da. Das ist ja das, warum das Ganze so ernst ist. Ja? Und es gibt den körperlichen Tod, da bin ich getrennt von meinen Lieben hier. Es gibt einen geistlichen Tod, da bin ich getrennt von Gott. Und es gibt einen ewigen Tod, wo ich ewig getrennt bin von Gott. Aber ich bin noch da. Oder ich nicht, sondern jemand, der geistlich für immer tot ist. Ja? Der ist ewig getrennt von Gott, aber er ist nicht weg. Deswegen, lasst uns verstehen, was Tod bedeutet. Und Leben bedeutet immer Gemeinschaft mit Gott. Jesus sagt, ich bin das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gemeinschaft mit dem Vater ist Leben. Und deswegen, als wir gesündigt hatten, war diese ganze Ebene des Geistes weg. Tod. Und jetzt stellt euch vor, was passiert, wenn die Seele anfängt, das Oberste zu sein in unserem Leben. Kein Geist mehr da, keine Beziehung zu Gott mehr da. Niemand, der die Seele füttert, der den Schlund füttert. So, was passiert jetzt? Jetzt herrscht deine Seele mit all den ganzen Bedürfnissen und ist ständig hungrig. Das habt ihr alle erlebt ohne Jesus. Die Seele ist immer hungrig. Hungrig nach Liebe. Hungrig nach Leben. Und dann wird gesaugt. Irgendwo, wo die Seele saugen kann, saugt sie. Ja, das ist das, wie wir Menschen sind. Und das ist das, wo viel Unheil und Not und Bindung und Gefangenschaft und Sünde rauskommt. So leben Menschen, bestimmt von dieser Seele, die Gott eigentlich gut geschaffen hat, aber die Gott niemals geschaffen hat, um zu herrschen. Das Problem ist, die Seele ist stark, oder das ist kein Problem, die Seele ist stark und wir spüren die ganz stark oft, ja. Wenn wir zu Jesus kommen, passiert was. Die ganze Ebene des Geistes kommt wieder. Halleluja. Wiedergeboren aus seinem Geist. Wieder eine Verbindung zum Vater. Wieder Connection und Gemeinschaft mit Gott. Das passiert. Wir empfangen den Geist, wir empfangen den Heiligen Geist. Wir können auf einmal wieder kommunizieren mit Gott. Das ist übrigens das, was uns auszeichnet von allen anderen Lebewesen. Wir können kommunizieren mit Gott. Das ist doch stark. Gott möchte das. Jesus sagt, ich gebe euch meinen Geist und ihr werdet wieder hergestellt in diese Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft mit Gott ist auf dieser Ebene vom Geist. Wenn jetzt Gott redet, redet er auf dieser Ebene vom Geist. Und wir müssen lernen, wahrzunehmen, was geschieht im Geist. Wenn wir Dinge empfangen von Gott, wir spüren manchmal vielleicht auch was in unseren Emotionen. Ja, aber die wahre Kommunikation, wie das läuft, es kommt vom Geist und betrifft dann unseren ganzen Menschen. Auch wenn zum Beispiel der Heilige Geist kommt und wir fangen an zu zittern und so weiter, ja. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt oder es fällt jemand um oder irgendwas passiert. Es ist nicht, dass der Heilige Geist sozusagen den Menschen umschuckt oder zum Zittern bringt. Was passiert ist? Im Geist passiert was, was Gott tut. Und wir als ganze Menschen sind beteiligt und reagieren darauf. Ja, wenn wir zum Beispiel, seht ihr, wo andere Menschen Jesus begegnen, wo er auferstanden ist. Sie reagieren ganz stark im Körper auf diese Gegenwart vom Herrn. Von dem auferstandenen Herrn, zum Beispiel Johannes, in der Offenbarung des Johannes, er sieht den Auferstandenen und er fällt zu Boden und sagt, ich war wie tot, gezittert, ja, Angst. Dieser Körper kann diese Gegenwart vom Heiligen Geist, diese starke Gegenwart eigentlich nicht aushalten. Ja, deshalb brauchen wir einen neuen Körper irgendwann, der das aushalten kann. Eine neue Seele, die das besser aushalten kann, ja, direkt in Gottes Gegenwart, stellt euch das vor. Mit eurem jetzigen Körper. Direkt, ich meine, hier erleben wir schon ein bisschen was und da merken wir manchmal schon, oh, wo soll ich jetzt eigentlich hin, ja? Da muss ich mich jetzt auf die Knie legen oder wenn das noch stärker wird, stellt euch vor, das wird interessant, ja? Aber stellt euch jetzt vor, direkt in Gottes Gegenwart, da wo er ist, das wird mit diesem Körper nicht gehen. Deswegen brauchen wir einen anderen, davon redet die Bibel. Aber die Kommunikation, die eigentliche Gemeinschaft ist auf dieser Ebene vom Heiligen Geist. Und es ist wichtig, dass wir lernen, das zu unterscheiden, was kommuniziert Gott und was spüre ich. Ja, das, was ich spüre, das ist nicht das eigentliche Reden von Gott. Das ist auch manchmal zweideutig. Das ist nicht immer so ganz eindeutig. Und das ist sehr unterschiedlich bei Menschen. Ja, ich habe Worte von Gott empfangen, die sehr stark waren, sehr wichtig waren, wo ich nichts gespürt habe. Ja, wo in meiner Seele erstmal überhaupt nichts los war. Und ich habe gedacht, hä, komisch. Aber trotzdem, das war ganz stark wichtig, was Gott gesprochen hat. Und ich habe andere Worte gehört, die waren eigentlich, ich sag mal, der Herr ist mein Hirte. So, der Herr ist dein Hirte, Markus. Und ich war so berührt in meiner Seele. Ich war so getoucht davon. Und das war jetzt, sage ich mal, nicht so ein ganz profundes, prophetisches Wort, was derjenige mir da gegeben hat. Ja. Aber ich war in meiner Seele ganz stark mitgenommen, ganz stark betroffen und ganz stark berührt. Ja. Deswegen, ich sage das deswegen, dass wir lernen zu unterscheiden, wo ist, auf welcher Ebene läuft die Kommunikation von Gott. Und wir müssen lernen, unseren Geist, diese Ebene des Geistes wahrzunehmen. Das ist ganz wichtig, dass wir das unterscheiden. Auch körperlich, ja, manche Leute, die fallen ganz leicht um, sage ich mal. Manche muss man regelrecht festhalten, weil die darauf getrimmt sind, umzufallen, wenn man für die betet. Und dann eigentlich gar nicht das empfangen können, was Gott für sie hat. Ja, manche müssten dringend mal umfallen, aber manche fallen nicht um. Ja, manche fallen immer um, ja. Lass uns nicht verwechseln, das, was Gott in unserem Körper tut, mit dem, was er eigentlich sagen will. Ja, ich bin absolut dafür, das willkommen zu heißen, das nicht zu unterdrücken, was Gott auch körperlich tut, da habe ich nichts dagegen. Aber wir müssen verstehen, was er eigentlich tut, was er eigentlich sagen will, was er auf einer anderen Ebene noch tut. Sonst bleiben wir hängen in dem Sichtbaren und das ist zu wenig. Oder was noch schlimmer ist, wir werden fixiert auf das, wir wollen nur noch, dass möglichst der Punk abgeht. Ja. Und dann laufen wir neben der Spur. Okay, das ist ganz wichtig, das, was ich vorweg schicken möchte. Gott redet im Geist und wir hören, wir müssen ihn im Geist. Die Seele ist sozusagen wie meine Gitarre, wie die Saiten auf der Gitarre. Und das, was der Gitarrenspieler kommunizieren will, das ist das, was er spielt. Und die Seele klingt halt, die klingt mit. Ja, die klingt mit dem, was der Geist sagen will. Die schwingt sozusagen. Okay, es gibt jetzt viele verschiedene Arten, wie der Geist sich bemerkbar macht, wie wir das wahrnehmen. Und ich möchte das einfach mal in 4 Kategorien einteilen. Und zwar, wir können sehen im Geist, wir können hören im Geist, wir können verstehen im Geist und empfinden im Geist. Ich erkläre euch jetzt, was ich damit meine. Und das erste ist, sehen im Geist. Dass wir im Geist Dinge sehen, die der Heilige Geist kommunizieren möchte. Und das, was Gottes Geist uns zeigt manchmal, ja, im Geist, das sieht oft so unscheinbar aus. Ja, Bilder oder ja, kennt das vielleicht sogar einige von euch, dass man plötzlich ein Bild sieht im Geist und die Sachen, die sehen manchmal so unscheinbar aus, dass man es gerne auf die Seite legt. Ja? Sie können aber diese Bilder, die Gott im Geist zeigt, können auf eine sehr feine Art zeigen, was Gott sagen möchte. Er will damit unsere Aufmerksamkeit kriegen. Wir sehen was, damit zeigt uns der Heilige Geist ein bisschen was und er will, dass wir fragen, was willst du sagen? Das Bild alleine ist meist noch nicht genau das, was Gott sagen will, sondern er will unsere Aufmerksamkeit, dass wir sagen, Herr, Heiliger Geist, was sagst du? Lass uns das wahrnehmen. Manche Bilder sind ganz einfach. Manche Bilder können ganz drastisch sein, ganz extrem, ganz wild. Es hängt auch ein bisschen von deiner Persönlichkeit ab, wie deine Seele geprägt ist, ja, weil die mitschwingt. Aber wir sehen zum Beispiel, dass das ganz einfach sein kann. Lass uns mal zu Jeremia gehen. Gott hat ihn gerade zum Propheten berufen und gibt ihm dann seinen ersten prophetischen Unterricht. In Jeremia Kapitel 1. Also die Verse davor beruft Gott Jeremia zum Propheten. Er sagt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und habe dich geheiligt zum Propheten für die Nationen, habe ich dich eingesetzt, Vers 5. Und Jeremia antwortet, ich bin zu jung und Gott sagt, sag nicht, ich bin zu jung, ich bin bei dir und ich hab das beschlossen. So, und jetzt kriegt er, lasst mich das so sagen, seine erste prophetische Unterrichtsstunde von Gott. Vers 11, und das Wort des Herrn geschah zu mir, was siehst du, Jeremia? Und ich sagte, ich sehe einen Mandelzweig. Das war sein Eindruck. Ich sehe im Geist einen Mandelzweig. Also würdet ihr sagen, dass das jetzt eine wahnsinns tiefsinnige Vision ist? Jetzt mal im Ernst. Also so fängt das Ganze bei ihm an. Er sieht ein Haus, er sieht einen Ball, er sieht ein Fahrrad, er sieht ein kaputtes Auto, er sieht einen Baum, er sieht eine Blume, er sieht was weiß ich, er sieht einen Mandelzweig. Könnt ihr das auch? Das ist das Erste. Er sieht in seinem Geist einen Mandelzweig und Gott ermutigt ihn. Er sagt, und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, gut gemacht, Jeremia. Ich werde über mein Wort wachen, es auszuführen, sagt Gott, als Auslegung zu dem Mandelzweig. Es kommt daher, weil das Wort Mandelzweig im Hebräischen an das Wort aufwachen oder wachen erinnert. So, das war seine erste Vision. Jetzt die zweite. Oh, jetzt machen wir weiter, sagt der Herr. Und das Wort des Herrn geschah zu mir zum zweiten Mal. Was siehst du? Jetzt ist Jeremia schon etwas mutiger. Guck mal, was er jetzt sieht. Und ich sagte, ich sehe einen siedenden Topf. Und jetzt guckt er schon genauer hin. Und jetzt beschreibt er, ich sehe einen siedenden Topf, dessen Oberfläche von Norden her geneigt ist. Und jetzt legt Gott dieses Wort ihm aus. Er hat damit die Aufmerksamkeit und jetzt sagt er, das bedeutet es. Da sprach der Herr zu mir: Von Norden her wird das Unglück losbrechen über alle Bewohner des Landes. Denn siehe, ich rufe alle Stammesgruppen der Königreiche des Nordens herbei, spricht der Herr, dass sie kommen und jeder seinen Thron aufstellen. Und dann geht das viel, viel weiter. Jetzt empfängt er viel mehr noch von Gott. Aber es geht aus von diesem Bild. Ja? Diese Bilder sehen wir im Geist. Ja? Manchmal können wir die sogar mit offenen Augen sehen. Das ist was, wie Gott zu uns reden möchte und unsere Aufmerksamkeit haben möchte. Und ich möchte euch jetzt einfach mal ermutigen, ein Bild zu sehen. Eine kleine Übung, ja. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir sind jetzt hier im New Age Workshop. Aber ich möchte euch einfach mal zeigen, wo diese Bilder entstehen. Schließt doch einfach mal eure Augen. So, und jetzt stellt euch mal einen Baum vor. Schließt eure Augen, ein Baum. Jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Wer hat einen Baum gesehen? Also, sehr gut. So, jetzt, das, ich will euch nur sagen, das, wo ihr das Bild gerade gesehen habt, das ist ungefähr da, wo auch Gottes Geist Bilder gibt. Ja. Ihr könnt das auch mit offenen Augen sehen, übrigens, ja. Schaut mal euren Nachbarn an. So, und jetzt seht ihr, wie eine Hand kommt und ein Fläschchen Öl ausschüttet über eurem Nachbarn. Seht ihr das? Seht ihr, wie das Öl runterfließt über den Kopf? Gut. Okay. Habt ihr das gesehen? Wer hat's gesehen? Kann man sehen, oder? Ja, das ist jetzt, versteht mich nicht falsch. Ich wollte euch bloß zeigen, wer das noch nie gesehen hat. So ungefähr kommen die Bilder von Gott. Nur, dass wir sie nicht produzieren, nicht wollen, sondern plötzlich kommt da was. Ich sehe plötzlich, Da ist eine Taube über der, oder keine Ahnung was, ja. Ich nehme was wahr, wo Gott meine Aufmerksamkeit sucht, und dann frage ich: Herr, was willst du sagen? Und sehr leicht ist es so, dass wir denken, die Bilder, die kommen von mir selber. Ja, das habe ich jetzt selber gemacht. Aber das ist ein wichtiger Einstieg, so wie es bei Jeremia ein Einstieg war. Ich muss euch da eine lustige Geschichte erzählen. Als wir entdeckt haben, dass der Heilige Geist Bilder gibt, dass man Bilder sehen kann. Da waren wir total begeistert. Wir hatten damals keine Lehre. Ich habe euch das erzählt, wo der Heilige Geist in mein Leben kam. Das war eine Gruppe von Studenten, alles Theologiestudenten. Und wir waren ganz begeistert über Heiligen Geist und Bilder sehen. Und wir haben uns getroffen abends zum Bilder sehen. Das ist die Wahrheit, ja, was ich euch erzähle. Wir haben uns getroffen, wir haben gebetet und haben gesagt: Herr, rede doch zu uns. Und dann haben wir alle möglichen Bilder gesehen. Was siehst du? Ja, ich sehe irgendwie ein Auto. Ja, und du? Ein Baum. Oh, ist ja klasse. Und du? Ja, du, ich sehe irgendwie einen Fußgänger über eine Ampel gehen und so. Ja, und dann, Herr, was bedeutet das jetzt? Lass uns nochmal beten. Dann haben wir wieder gebetet. Und dann kam wieder eine Runde Bilder und ein Haufen Bilder, immer ein Bild zum anderen. Und wir waren ganz begeistert und wir haben nie verstanden, was Gott uns sagen will. Ja, es war, ich denke, dass Gott irgendwie gesagt hat, ja, ich werde euch schon noch weiterführen. Ja, ich glaube, dass es nicht schlimm war. Was wir dann gemacht haben, da war ein anderer Theologiestudent, der hat das irgendwie mitgekriegt. Das ist so ein komischer Hauskreis, die sehen da immer was vom Heiligen Geist. Und die haben gefragt: Darf ich da auch mal kommen? Ja, komm doch. Dann haben wir den eingeladen, dann saß der mit dabei und dann haben wir unser Bildersee-Show gemacht. Heiliger Geist kommen und haben Bilder gekriegt, eins nach dem anderen und dann wieder eine Runde und wieder eine Runde und ständig nicht verstanden, was da vor sich geht und ein Bildchen ans andere gereiht, ja. Und der Typ, der saß da immer mehr so da. Und irgendwann waren wir völlig konfus und haben Amen gesagt. Und er sagte zu uns: Ja, es war sehr interessant, tschüss. Hat uns die Hand gegeben und ist gegangen. Und wir saßen da und dachten: Herr, irgendwie brauchen wir mehr Verständnis über das Ganze. Ja. Ich habe den Menschen nie wieder gesehen. Ich hoffe, dass der Herr sich um ihn kümmert. Ja. Aber von da aus habe ich Verständnis gewonnen. Ja, wir haben alle Verständnis gewonnen, mehr zu fragen: Herr, wo willst du hin? Was willst du sagen? Aber lass uns trotzdem das nicht verachten, diese kleinen Dinge, womit Gott unsere Aufmerksamkeit will. Lass uns das erstmal wahrnehmen, was wir im Geist sehen. Damit fangen wir an. Sehen im Geist kann dann natürlich auch viel intensiver sein. Wir sehen das in Gottes Wort. Offenbarungen Gottes, die Visionen sind, die viel deutlicher kommen, die viel intensiver kommen, die dich ganz mit reinziehen können, ja. Visionen, die bei offenen Augen kommen, bei geschlossenen Augen. Wir sehen da verschiedene Abstufungen von Intensität in Gottes Wort. Zum Beispiel in Hesekiel 1 sehen wir, wie Hesekiel eine Vision hat von Gottes Herrlichkeit. Und er beschreibt, er hat eigentlich gar keine Worte, das zu beschreiben, von diesen Wagen mit den Rädern und dann sind da Tiere obendrauf und er versucht es irgendwie in Worte zu fassen und kann es eigentlich nicht, was er da sieht. Und wir sehen sogar, dass es die Möglichkeit gibt, das seht ihr in Hesekiel 11, dass Gott uns so mit reinnimmt in die Vision, dass er uns regelrecht versetzt in diese Vision oder an einen anderen Ort. Das kommt öfter mal vor bei den Propheten. Ja, und wir sehen, dass Paulus auch sowas angedeutet hat im Neuen Testament. Ja, habe ich noch nie erlebt. Aber es gibt's. Also ihr seht das zum Beispiel in 2. Korinther 12, wo Paulus das beschreibt. Er redet ganz vorsichtig davon. Er sagt, ich kenne einen, der hat eine Vision gehabt. Ob er jetzt in seinem Leib war oder außerhalb seines Leibes, ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß, der war im dritten Himmel und hörte unaussprechliche Worte und mehr kann ich gar nicht darüber sagen. Ja? Diese Vision, die er gekriegt hat, war nur für ihn. Aber wenn ihr viel über Visionen wissen wollt, lest mal Hesekiel, der hat alles Mögliche an Visionen und ganz extreme Dinge und man merkt, er sucht nach Worten und versteht teilweise selber nicht komplett, was er da sieht. Ja? Bei Daniel ist es auch so ähnlich. Aber ich möchte Folgendes dazu sagen. Die Intensität der Vision, glaube ich, ist nicht immer ein Zeichen dafür, wie wichtig das ist. Wir müssen da aufpassen, dass wir nicht denken, da ist was ganz klein und unscheinbar und deswegen ist es unwichtig. Und da ist was ganz laut und bombastisch und deswegen ist es wichtig. Das ist nicht so. Gott hat so eine Art, sich unter das Unscheinbare zu verstecken. Ja, das ist seine Art. Er versteckt sich gerne unter was Unscheinbares. Das hat er bei Jesus gemacht. Er hat sich da in den Stall gelegt und beim Propheten Elia seine größte Offenbarung war das leise Wehen des Heiligen Geistes. Ja, er stand auf dem Berg, er hat ein Erdbeben gesehen, er hat einen Sturm erlebt, er hat alles Mögliche erlebt und hat gedacht, wow, das ist jetzt hier irgendwie Gott, ja. Aber Gott war nicht da drin. Letztendlich war Gott in dieser sanften, leisen Stimme. Da hat er dann sein Haupt verhüllt und hat gewusst, da ist Gott. Deswegen, auch da müssen wir unterscheiden. Nicht das, was laut und bombastisch daherkommt, ist automatisch schon wahnsinnig wichtig. Ja? Gott kann so reden, aber er kann auch ganz leise reden. Und er will manchmal, dass wir lernen, hinzuhören auf die leisen Dinge. Okay. Träume gehört auch zu dieser Dimension Sehen im Geist. Träume sind auch eine Art und Weise, wie Gott zu unserem Geist sprechen kann. Wichtig ist, nicht jeder Traum ist von Gott. Ja, nicht jeder. Habt ihr schon mal Träume nicht von Gott gehabt? Ja, ich auch, viele. Ich würde sagen, 95% ist nicht von Gott. So ungefähr. Aber es gibt Träume, die sind von Gott. Und Gott kann das tatsächlich gebrauchen, diese Phase, wenn wir nicht mehr nachdenken, sondern wenn er einfach so durch Bilder zu uns sprechen kann. Ja? Und manchmal ist es so, bei den Träumen, also da könnte man ein ganzes eigenes Seminar dazu machen, ja. Bei den Träumen ist es bei mir normalerweise so, ich kann mich gar nicht an den ganzen Traum erinnern. Normalerweise ist es nur eine kleine Sequenz. wo ich weiß, Moment, da war doch irgendwas. Und bei den Träumen von Gott ist es normalerweise so, dass du irgendwie denkst, halt, Moment mal, da war doch irgendwas. Ich habe was geträumt und da war doch irgendwas. Ich glaube, das war doch von dir, Gott. Und dann ist es wichtig, dass wir dann das nehmen und Gott fragen, Herr, da war doch was, sag mir was, das war was das bedeutet. Manchmal erinnern wir uns an gar nichts mehr, wir haben nur das Gefühl, da war was Wichtiges, dann müssen wir Gott bitten, uns an den Traum zu erinnern. Das habe ich auch schon oft gehabt. Ich habe gewusst, ich habe was geträumt von Gott und ich wusste es am nächsten Morgen nicht mehr. Da habe ich gesagt, Gott, was war denn der Traum? Und dann kam der plötzlich wieder. Und manchmal, also mit den Träumen, da gibt es ganz viele verschiedene Dinge. Das muss man richtig lernen, das zu verstehen. Ja, wir sehen, dass Josef ja diese Gabe hatte, Träume zu deuten. Weil Träume sind eben in sich selbst meistens nicht sofort verständlich. Träume sind nicht so ganz eindeutig sofort. Ja, wir brauchen eine Deutung für einen Traum. Und die Deutung muss auch von Gott kommen. Da geht es nicht darum, dass wir jetzt uns ein Buch kaufen von der Psychologie und sagen, das bedeutet dies und das bedeutet jenes und das. Nein, die Deutung kommt auch aus dem Heiligen Geist. Wir sind aufmerksam auf den Traum und hören und dann kriegen wir die Deutung von Gottes Geist. Ich habe schon viele wichtige Träume gehabt in meinem Leben. Und Gott hat mich ein bisschen gelehrt, zumindest darauf zu achten. Und ich möchte euch auch ermutigen, auf eure Träume zu achten und auch die aufzuschreiben, wenn ihr die habt. Ich habe viele Träume in meinem, also ich habe kein regelmäßiges Tagebuch, aber ich schreibe ab und zu Sachen auf, die Gott tut. Und da schreibe ich auch meine Träume rein, wenn ich sie habe. Und manchmal gucke ich dann nach langer Zeit nach und sehe, was dann da drin steht. Das ist sehr interessant, ja. Und ich muss euch einen Traum erzählen, damit ihr ungefähr wisst, was ich meine. Ein wichtiger Traum in meinem Leben, der war folgendermaßen. Ich habe euch erzählt, dass ich in der Altenpflege war und dann da rausgekommen bin. Wir waren dann, ich muss es kurz machen, das muss ich später erzählen. Längere Zeit habe ich einfach gearbeitet, in einer anderen Gemeinde gedient und bin als Bibelschullehrer unterwegs gewesen. Ich wusste aber in meinem Herzen, gibt es immer noch so eine Vision, Gemeinde zu gründen. Das haben wir erst vor 5 Jahren angefangen oder 6 Jahren angefangen. Und die Zeit davor war interessant vom Reden Gottes her. Und da hatte ich ungefähr ein Jahr, bevor wir angefangen haben mit dieser Gemeinde, ein Traum. Der ging folgendermaßen. Ich habe gesehen, wie ich zu Hause bin, da wo ich vorher gewohnt habe, bei dem Schloss, ja, beziehungsweise bei dem Altenheim, was ich euch gestern erzählt habe. Und es war Winter und ich bin in den Park gegangen und da lag ein Mann im Schnee, fast erfroren. Und ich dachte, das ist mein Opa, oder wer ist denn das? Ich wusste gar nicht genau, wer das ist. Ich dachte, ich kenne den irgendwie. Und auf jeden Fall war der fast erfroren, aber ich habe dann gemerkt, der lebt ja noch. Und habe den aus dem Schnee rausgenommen ins Haus. Und wir haben den dann da in so eine Art Rollstuhl gesetzt und haben den dann mit Decken gewärmt und der Tee gekriegt. Da kam so eine Frau und das hieß, das sei seine Tochter, die hat ihm dann irgendwie Tee gegeben. Und dieser Mann, der guckte immer, der saß so in seinem Rollstuhl und guckte immer da hinten auf so eine Uhr. Da hinten war so eine Uhr an der Wand. Und der guckte immer auf die Uhr. Und dann ging die Uhr auf 3 Uhr. Da stand er plötzlich auf aus dem Rollstuhl mit seiner Tochter und ist weggegangen. Das war der Traum. So. Interessant, oder? Interessanter Traum. Ich bin aufgewacht an dem Morgen und dachte, Herr, was ist das denn? Ich habe das erstmal aufgeschrieben alles. Dachte, Gott, was bedeutet das denn? Gott hatte meine Aufmerksamkeit, das könnt ihr glauben. Ja. Und dann habe ich das Empfinden gehabt, Gott sagt Folgendes. Dieser Traum ist deine Vision. Die liegt draußen im Schnee und ist fast erfroren. Und du nimmst die mit rein, die muss wieder aufgewärmt werden. Und wenn die Zeit gekommen ist, steht sie auf. Hammer, oder? Das ist nicht der Hammer. Die Auslegung kann nur von Gott kommen, oder? Ja, und das war ein wichtiger Traum für mich. Und solche Träume hatte ich, hatte schon mehrere solche wichtigen Träume, ja, in meinem Leben, wo Gott meine Aufmerksamkeit hatte und dann mir erklärt hat, was das bedeutet. Und ich möchte euch ermutigen, das mal aufzuschreiben. Das ist manchmal nicht so einfach, sofort das zu verstehen, aber Gott kann euch helfen. Und ein paar Grundsätze möchte ich euch aber mitgeben. Ich habe festgestellt, meistens ist es nicht der ganze Traum, sondern nur eine Sequenz, die wichtig ist. Bleibt nicht, wenn ihr Träume verstehen wollt von Gott, nicht an Details hängen. Es ist normalerweise nicht wichtig, ob das, es sei denn, ihr spürt, das ist wichtig, dieses Detail, ja. Aber es ist jetzt nicht alles im Detail wichtig. Wie hat das angefangen, wie hat es aufgehört? Normalerweise gibt es nur eine Sequenz, wo Gott sagt, da will ich deine Aufmerksamkeit. Und dann ist wichtig, dass wir nie Träume eins zu eins in unser Leben übertragen. Das passt nicht. Ja. Das seht ihr zum Beispiel auch bei dem Traum, den der Pharao hatte mit den Kühen. Das ist nicht das, was man eins zu eins übertragen kann. Ja. Sondern das hat eine Bedeutung gehabt. Genauso ist es wichtig, wenn ihr träumt, ihr seht, jemand ist gestorben. Ich kann euch fast hundertprozentig sagen, das bedeutet nicht, dass derjenige stirbt. Das bedeutet normalerweise was anderes. Ja, das bedeutet normalerweise ist irgendwas anderes verloren gegangen oder solche Dinge. Normalerweise ist es einfach ein Erfahrungswert. Gott kommuniziert indirekt. Er will unsere Aufmerksamkeit, damit wir fragen im Geist, was willst du sagen? Tod bedeutet meistens im Traum, das bedeutet nicht Tod in unserem jetzigen Leben. Wenn Gott was über Tod redet im Traum, ist normalerweise ein anderes Bild. Fluss, ein See, Wasser, irgendwie sowas, ja. Oder ich habe auch festgestellt, je komplizierter die Deutung ist hinterher, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns verhört haben. Ja. Wenn du einen Traum hast und du fragst Gott und hinterher hast du eine riesen Geschichte beieinander, was das Ganze da bedeuten könnte, dann würde ich dir vorschlagen, das mal zu vergessen. Oder leg's auf die Seite und verwerte es als Übungsstunde. Was auch nicht schlecht ist, mal mit jemandem zu sprechen dann, der schon ab und zu auch mal einen Traum hatte und der da vielleicht ein bisschen weiter ist. Traum deuten braucht ein bisschen Erfahrung im Heiligen Geist. Und es ist auf jeden Fall wichtig zu sehen, es ist auch was der Heilige Geist uns gibt und nicht eine menschliche Deutung. Okay, aber so kann Gott zu euch reden. Und ich möchte euch ermutigen, dafür offen zu sein. Da gibt's Warnungen, da gibt's Ermutigungen, da gibt's manchmal Schlüssel, die Gott gibt auf dieser Ebene, die sehr tief gehen können. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Ganz tiefe Schlüssel, die Gott einem gibt, auch zum Verstehen, was selber mit einem los ist. Es gibt auch prophetische Träume. Sehen wir auch in Gottes Wort. Übrigens, ein Mann der Träume ist Josef im Neuen Testament. Habt ihr das schon gesehen? Josef ist ja nicht der Vater von Jesus, ja? Meine Frau hat einen neuen Namen für Josef. Josef ist der Bodyguard von Jesus. Und denkt mal darüber nach, das ist sehr tiefsinnig. Er ist der Bodyguard von Jesus, von dem neugeborenen Jesus. Und das ist wahr. Und Gott leitet ihn hauptsächlich durch Träume. Das ist total begeisternd. Jetzt müsst ihr mal schauen, wie Gott da zu ihm redet. Aber auch Paulus hat Träume. Ja, er sieht einen Mann, der sagt, komm rüber. Und dann denkt er darüber nach und an anderen Stellen auch. Und ihr kennt die Verheißung, die haben wir gestern gelesen, eure alten Männer sollen Träume haben. Ihr alten Männer, wo seid ihr? Ja, okay. Sagen wir mal, alle über 25 sind alt. Also das ist so ungefähr die Sicht von meinem Sohn, ja. Okay, also das sind diese drei Bereiche, die ich euch geben möchte. Bilder, Visionen. Visionen können sich auch entwickeln. Da sieht man dann eine Geschichte sich entwickeln manchmal. Und Träume. Und wichtig ist, diese ganzen Dinge sind nur sozusagen das, wo Gott unsere Aufmerksamkeit holt. Wir müssen weiter fragen. Wir müssen fragen, Herr, was willst du tiefer sagen? Das braucht meistens eine Deutung. Wir werden das gleich mal üben. Übrigens, wie ich das gelernt habe mit den Bildersehen, muss ich euch mal folgende Geschichte erzählen. Da war ich selber in der Situation, dass ich Seelsorge gebraucht habe. Und wir haben dann jemand gefunden, der gesagt hat, lass uns doch mal den Heiligen Geist fragen. Das war, wie gesagt, das war eine Zeit, wo wir keine Lehre hatten und auch niemanden kannten. Das war ein Pfarrer, der ein bisschen Ahnung hatte vom Heiligen Geist und hat gesagt, ja, ich zeige euch das, wie das geht. Wir fragen jetzt einfach mal den Heiligen Geist und jeder von euch stellt sich einen Baum vor. So, wie ich euch das gerade gesagt habe. Wir fragen, was ist das Problem beim Markus? Und ihr fragt mal den Herrn, euch das zu zeigen durch einen Baum. So, wir haben gefragt, gebetet und dann ausgetauscht. Der eine sagt, ja, ich sehe einen grünen Baum. Der andere sagt, ich sehe einen vertrockneten Baum. Der dritte sagt, ich sehe einen Baum, da ist ein Auto dagegen gefahren. Und ich dachte, oh, nee, das klappt nicht. Das ist genauso wie unsere Bilderseestunde. Aber er sagte dann, guckt mal, was Gott macht. Der grüne Baum, der vertrocknete Baum, das ist dein Zustand. Da ist ein Auto dagegen gefahren, da zeigt Gott, da ist was passiert, warum der vertrocknet ist. Und der grüne Baum, das ist die Vision, wie es werden soll. Da habe ich gedacht, das stimmt. Ich habe sofort gedacht, ja, Halleluja, das stimmt. Ja. Und dann, von da aus sind wir dann weitergekommen und sind ein Stück weitergekommen. Ja, was ist dagegen gefahren? Was ist passiert, warum der Baum vertrocknet ist? Deswegen, es kann ganz einfach sein, wie wir anfangen. Wir brauchen dann einfach Weisheit von Gott, damit umzugehen. Ja, da kommen wir dann nachher noch mehr drauf. Okay, das Zweite, wie Gott redet. Hören im Geist. Wenn wir das Wort Gottes kennen, kann der Heilige Geist das gebrauchen, um uns an das Wort Gottes zu erinnern. Das ist was er gerne tut. In Johannes 14, 26 steht, der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Heilige Geist nimmt gerne das Wort Gottes und legt es irgendwo hier in unsere Mitte. Und Paulus sagt an einer anderen Stelle, das Wort Gottes soll reichlich unter euch wohnen. Und das ist was, wie Gott ganz stark reden kann. Wisst ihr das? Wir machen das ab und zu bei uns, dass wir sagen, lass uns doch einfach mal Wort Gottes unter uns legen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Und dann kann zum Beispiel im Hauskreis einfach kann jeder das Wort sagen, was im Moment ihm wichtig ist oder was ihn sowieso beschäftigt, was der Heilige Geist gerade auf sein Herz legt. Und normalerweise sind das starke Zeiten, ja, wo wir einfach dann das Wort Gottes vorlesen. Meistens kommt das aus allen Teilen der Bibel dann, wenn 10 Leute zusammensitzen. Und da ist immer was dabei, wo Gott zu meinem Herzen redet. Probiert das mal aus. Das ist was sehr Gutes. Es scheint so wenig spektakulär, aber das ist das, wie Gott redet. Durch sein Wort, indem er sein Wort neu lebendig macht. Das Zweite, dieses Hören im Geist, also das Erste ist einfach, er erinnert uns an Bibelstellen, er erinnert uns ans Wort Gottes. Das Zweite, wie der Heilige Geist auch reden kann, das ist, dass er uns manchmal einfach eine Bibelstelle nennt. Psalm 37, Vers 5. Habe ich schon erlebt, dass ich so gesagt habe, Herr, was redest du? Und ich dachte, Psalm 37, Vers 5 oder 36, Vers 8. Ich habe für jemand gebetet und dachte, Psalm 36, Vers 8. Ich wusste aber nicht, was da steht. Und dann habe ich nachgeguckt, dachte, jetzt bin ich aber gespannt, was da steht. Also ich habe dann immer erst geguckt. Ja. Also es ist nicht, der Herr sagt, Psalm 36, Vers 8, ja. Sei vorsichtig. Da steht, wie köstlich ist deine Gnade, Gott, und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Das Interessante ist, die Stelle, die habe ich mir wirklich nicht ausgedacht für den Menschen. Ja. Gott kann tatsächlich so reden. Es ist immer die Überraschung dann. Was steht denn da, ja? Ich habe allerdings auch schon ganz oft die Überraschung erlebt, dass es ein Käse war. Ja, muss ich auch sagen. Ich habe dann, Herr, was willst du? Und Psalm 151, Vers 3. Ja. Könnt ihr mal aufschlagen, was da steht? Ja, oder ich hatte auch schon so Verse wie, was weiß ich, Judas ging hin und erhängte sich. Ja. Doch, Herr, was redest du zu mir? Judas ging hin und erhängte sich. Oh, Schock, nein. Herr, bitte nein. Also, wichtig ist, lasst uns da, wir wollen keine Lotterie spielen, ja, jetzt ungefähr. Das Rad auch nur das mal durch und gucken, ob was trifft. Nein, ich will nur sagen, Gott kann tatsächlich das mal benutzen. Ja. Und manchmal ist es aber auch einfach unsere Einbildung. Lasst uns das testen, dann lasst uns da offen mit umgehen und nicht daran festhalten, wenn wir merken, es ist nicht von Gott. Ja. Dann einfach sagen, okay, das war nichts, ich lasse es. Manchmal gibt Gott Worte. Also Bibelstellen, Hausnummern, Worte. Wir empfinden einfach, dass Gott Bestimmtes sagen möchte. Und das kann ganz einfach anfangen, dass wir irgendwie empfinden, Gott sagt zum Beispiel, sorge dich nicht. Ja? Sorge dich nicht. Oder Gott spricht, bring das in Ordnung. Oder lass es sein. Oder tu dies, tu das. Ein ganz wichtiges Wort, was Gott mal zu mir gesprochen hat, war das Wort Gitarre. Ja, ich kann euch das ganz kurz erzählen. Ich hatte einen Freund, wir hatten beide eine Gitarre. Ich mochte seine Gitarre, er meine, aber seine war doppelt so teuer wie meine. Und ich habe ihm vorgeschlagen, wir tauschen. Er wollte das nicht. Dann habe ich meine Gitarre so gestellt, also wir haben in einer WG gewohnt, so gestellt, dass er sie immer sehen konnte. Ja, ich bekenne euch. Und er hat dann immer meine Gitarre genommen, darauf gespielt. Und irgendwann war er soweit, also ich habe ihm dann immer wieder das Geschäft vorgeschlagen, ja. Irgendwann war er soweit, dass er gesagt hat, ach komm, tauschen wir doch, ja komm, ich nehme deine, du nimmst meine, dann ist Ruhe, komm. Und ich dachte irgendwie, ja, das ist wirklich ein gutes Geschäft gewesen jetzt. Und ich habe diese ganze Sache vergessen. Und 10 Jahre später habe ich eine Botschaft vorbereitet zum Thema Buße. Für eine Bibelschule, ja. Und ich bin da so am Schreiben und wirklich, das war über 10 Jahre später. Und ich saß da an meinem Schreibtisch und dachte so, ich müsste auch mal den Herrn fragen, ob alles okay ist. Herr, ist alles okay zwischen uns und so. Auf einmal kam das Wort, die Gitarre. Wirklich, aus dem blauen Himmel sagte der Herr das Wort, die Gitarre. Und ich sag, Herr, welche Gitarre? Und auf einmal, die Gitarre? Herr, das kann nicht dein Ernst sein. Das ist so lang her. Und außerdem war er einverstanden und dies und das. Und ich habe also versucht zu diskutieren, aber es kam nicht mehr als immer dieses Wort, die Gitarre. Ich wollte beten, die Gitarre. Ich wollte was schreiben, die Gitarre. Ich bin das Wort nicht mehr losgeworden. Und schließlich habe ich gesagt, okay, Herr, was soll ich denn machen? Und Gott sagte, ruf ihn an, bitte um Vergebung und biete ihm Geld an. Und zwar das, was deine Gitarre billiger war als die andere, das waren damals 500 Mark. Und ich sage, Herr, das kann nicht sein. Ich habe das Geld erstens nicht, zweitens hat er das vergessen und drittens will ich nicht. Ja. Aber wenn ihr das mal erlebt habt, wenn der Herr was sagt, ja, und ihr wisst das, dann müsst ihr das entweder machen oder ihr könnt die Bibelschule, die ihr machen wollt, sein lassen. Ja. Und gut, ich habe dann angerufen bei dem und wisst ihr, was passiert ist? Ich habe zu ihm gesagt, Klaus, also ich habe mit ihm gesprochen, wie geht's dir, wie geht's deiner Familie, deinen Kindern, bla bla bla, wir haben uns ja lange nicht gesehen, halbe Stunde mit ihm geredet und immer die Gitarre, die Gitarre. Ich sage, Herr,
Ja, Herr, Herr gleich.
Und dann habe ich gesagt, du Klaus, ach übrigens, mir ist da noch so eine Sache auf dem Herzen, das ist schon ganz lang her, hast du wahrscheinlich vergessen, aber erinnerst du dich noch an die Gitarre? Und er, ja. das war damals nicht okay von mir. Ja. Vergib mir bitte. Ja. Meinst du, das wäre okay, wenn ich dir ein bisschen Geld noch gebe? Ja. sind 500 Mark okay? Ja. Hier ist meine Kontonummer. Und ich habe aufgelegt und ich war echt beides. Ich war geschockt und ich war dankbar. Geschockt darüber, dass das immer noch da war. Ja, so ganz oben drauf bei ihm. Es war sofort da. Und ich war sehr dankbar, dass der Heilige Geist mir das gesagt hatte. Ein Wort. Die Gitarre. Und es war, seht ihr, das ist keine lange Prophetie gewesen. Du böser Markus, du hast deinen Bruder betrogen und ich bringe das Gericht über dich und dies und das. Und wenn du das nicht in Ordnung bringst mit der Gitarre, dann... Das war alles nicht der Fall. Es war ganz unscheinbar, ganz klein, ja, aber es war stark. So kann Gott zu uns reden, durch Worte. Manchmal ist es so, wenn wir prophetische Worte weitergeben, dass es ganz klein anfängt und dann kommt mehr. Es kommt dann tatsächlich eine längere Sache. Manchmal fließen die Worte und es kommen einfach Sachen, die wir aussprechen. Manchmal ist es so, dass wir nach Worten suchen müssen, um das auszudrücken, was Gottes Geist uns sagen will. Ja, manchmal sucht man nach Worten, man empfindet im Geist was und man sucht nach Worten, wie kann ich das sagen, Heiliger Geist, was du sagen willst. Und manchmal fließt es einfach raus. Bei diesen Prophetien, die einfach so rausfließen, das braucht wirklich Mut und es braucht Glauben, das zu machen. Ja, manchmal fängt man mit einem, man empfindet, Gott will was sagen, man hat nur zwei, drei Worte den Anfang und spricht und dann kommt mehr. Und das braucht aber Mut, das muss ich euch sagen. Ja, braucht Mut, das dann zu machen. Manchmal gibt es auch so Sachen wie Gedankenblitze vom Heiligen Geist. Nein, oder mach's nicht, oder vergib, oder jetzt, oder ruf an, oder fahr da raus, oder klick nicht da drauf. Habt ihr das schon mal gehört, das Wort? Klick nicht da drauf. Auch da möchte ich einfach sagen, ich denke, das ist euch klar, ein Wort wird nicht dadurch auch zum Wort Gottes, dass wir davor sagen, so spricht der Herr. Ja, ich bin sowieso dafür, dass wir da sparsam mit umgehen. Dass wir nicht sagen, so spricht der Herr und wir wollen damit Autorität geben, dem, was wir sagen. Lass uns das nicht tun. Ja. Ich denke, das sollten wir für die Worte lassen, wo wir wirklich geprüfte Worte haben und wissen, das kommt jetzt mit einer gewissen Autorität. Und nicht, so spricht der Herr, räum deine Küche auf. Ja. Das ist eigentlich, was ich sagen möchte zu meiner Frau. So spricht der Herr. Nein. Ist ganz gefährlich. Übrigens auch nicht, Lautstärke ist auch kein Zeichen für die Offenbarung Gottes, sondern, und auch nicht in jedem Fall ein Zeichen für die Wichtigkeit. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch mal laut sein. Ja, es darf auch mal sein. Also, Reinhard Bonke wurde mal gefragt, warum sind Sie eigentlich immer so laut und so feurig? Gott ist doch nicht taub. Und da hat er geantwortet, ja, aber Gott hat auch keine schwachen Nerven. Also man darf auch mal Worte, die man von Gott hat, mit Nachdruck sagen, ja? Darf man auch. Und aber wie gesagt, das so spricht der Herr, macht's nicht zum prophetischen Wort. Ja, deswegen, es ist dadurch ein prophetisches Wort, dass es vom Heiligen Geist kommt. Ja, und wir hatten damals bei Jugend mit einer Mission, als ich dann da war, einen Ausdruck, wie wir mit prophetischen Worten umgehen wollen. Und das möchte ich euch gerne empfehlen. Wir haben immer gesagt, lasst uns das auf der offenen Hand tragen. Prophetische Worte. Und damit haben wir gemeint, wenn es von Gott ist, dann wird er das zeigen. Dann müssen wir es nicht festhalten. Dann müssen wir es auch nicht auf jemand draufdrücken. Lass es uns doch auf der offenen Hand tragen. Und Gott wird es bestätigen. Und es wird nicht zu Boden fallen, wenn es von ihm ist. Kein Wort von ihm fällt zu Boden. Wenn es unseres ist, dann lass es doch ruhig zu Boden fallen. Ist doch nicht schlimm. Wenn wir uns verhört haben und tragen es auf der offenen Hand, dann darf es auch einfach weggehen oder zu Boden fallen. Oder ja, lasst uns so damit umgehen. Wenn es von Gott ist, ihr braucht euch nicht kümmern um das, was Gott spricht. Das ist ganz wichtig beim Propheten, auch beim prophetischen Dienst überhaupt. Was einen Propheten auszeichnet, ist, er bringt das Wort Gottes, er macht es nicht, dass es geschieht. Das darf er nicht. Er muss das Wort Gottes loslassen. Er muss es loslassen. Das ist das entscheidend Wichtige für einen prophetischen Dienst, ist, er bringt das Wort Gottes und dann lässt er Menschen mit diesem Wort alleine. Er darf nicht anfangen, dann zu manipulieren und dann sozusagen, ja, der Herr will dir ein Auto geben und übrigens habe ich hier schon verschiedene Angebote für dich und ich weiß, wie du das umsetzen kannst jetzt. Ja, das darf man nicht tun. Deswegen auf der offenen Hand tragen, auch Worte, die Gott gibt, auf der offenen Hand tragen. Und wenn Menschen so kommen zu uns, dann hören wir gerne zu. Wenn jemand so kommt mit einem Eindruck, ja, heute Morgen, meine Schwester Edith kam so mit einem Eindruck, ich habe den Eindruck. Und ich konnte das gleich so irgendwie für mich nehmen und annehmen und sagt, ja, danke. Wenn einer gleich so massiv kommt und sagt, ich habe jetzt diesen Eindruck für dich und du musst ihn jetzt hören, dann wird es schwierig. Dann kann ich nicht mehr im Geist prüfen, ist es wirklich Reden Gottes, dann bin ich normalerweise schon so, dass ich sage, das will ich nicht hören. Ja? Weil wir haben gestern gesagt, jeder kann die Stimme Gottes hören. Und es ist wichtig, dass wenn Worte von außen kommen, dass das Zeugnis in uns auch da ist. Zu dieser, ja, fallen mir immer so viele Geschichten ein, ja. Vielleicht kennt ihr die Geschichte auch. Die hat der Walter Heidenreich erzählt. Steht, glaube ich, auch in seinem Buch Help, I Need Somebody. Wenn ihr das Buch nicht kennt, ist interessant zu lesen. Walter Heidenreich, sagt euch der Name was? Ja. Der hat die Geschichte erzählt, wie in ihren Versammlungen am Anfang jemand da war und der hat gesagt, so spricht der Herr. Wie Noah das Volk Israel durch die Wüste geführt hat, werde ich euch führen. Nach 5 Minuten ist er aufgestanden und hat gesagt, so spricht der Herr, ich habe mich geirrt. Es war nicht Noah, es war Mose. Ja, also ich will damit nur sagen, dass so spricht der Herr ist eine wichtige Formel. Ich habe das gesagt, das ist diese Botenformel und wir sollten damit nicht so inflationär umgehen. Ja. Okay, mein dritter Punkt, Verstehen im Geist. Damit meine ich, dass es manchmal Klick macht. Ich verstehe plötzlich irgendwas im Geist. Es fällt mein Groschen. Ich habe vielleicht gar nicht nachgedacht über was und plötzlich erkenne ich im Geist, das ist es. Ja. Und das kann passieren, wenn wir das Wort Gottes lernen oder lehren oder lesen. Der Heilige Geist erinnert uns daran und manchmal ist es so, der Heilige Geist redet plötzlich und wir verstehen es. Das bedeutet es. Oder während einer Predigt, plötzlich verstehen wir, aha, das ist es. Wir verstehen im Geist. Das ist Reden vom Heiligen Geist. Oder ist es auch, manchmal ist es auch bei Gesprächen so. Ich unterhalte mich mit Geschwistern und ich merke, wie der Heilige Geist da drin ist, in dem Gespräch. Und plötzlich merke ich, er spricht zu mir durch das Gespräch. Diese Dinge, die scheinen uns so wenig spektakulär zu sein. Aber lass uns das nicht verachten. Das ist das Reden vom Heiligen Geist. Manchmal einfach, wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir eine Predigt hören oder wenn wir mit Brüdern und Schwestern sprechen. Auf einmal merken wir, der Heilige Geist ist da drin und er will mir was sagen. Und lass uns das dann nicht verachten. Übrigens ist das oft oder schon oft meine Frau gewesen, die der Heilige Geist zu mir geredet hat. Empfinden im Geist. Mein letzter Punkt. Empfinden heißt, ich nehme was wahr im Geist. Ich spüre, ich habe ein Gefühl im Geist. Nicht ein Gefühl in meinem Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich das euch sagen kann. Es ist nicht ein Gefühl in meinen Emotionen. Es ist ein Gefühl im Geist. Eine Wahrnehmung im Geist. Ich merke, da ist irgendwas. Manchmal ist es so. Ich merke irgendwas. Und das, da will Gott einfach nur meine Aufmerksamkeit. Da muss ich fragen, Herr, was ist los? Was willst du sagen? Manchmal ist es so, dass man regelrecht irgendwie riecht. Da stinkt was. Im Geist. Oder man merkt, nee, das riecht gut. Ja. Wir sagen das ja auch in der deutschen Sprache. Das stinkt mir hier. Oder das stinkt. Irgendwas, diese Sache stinkt, sagen wir. Ja. Und manchmal können wir das auch im Geist empfinden, dass im Geist irgendwas stinkt. Ja. Und ich habe das auch schon erlebt, wenn ich für Leute gebetet habe und ich habe gemerkt, der stinkt auf einmal. Ich bete für die Person und die stinkt. Aber das war nicht, weil die nicht gewaschen war, sondern ich habe gemerkt, da gibt es eine dämonische Gegenwart. Im Ernst. Ja? Ich habe was gerochen und dachte, oh Mann, Herr, da stinkt irgendwas. Ich wusste, das ist nicht die Person. Und dann wusste ich, wie ich beten soll. Dann habe ich geboten und habe gesagt, das muss gehen. Und habe gefragt, Herr, was ist da los? Das muss jetzt hier weg. Ja. Oder wir sagen auch, eine Sache hat einen Beigeschmack. Das sagen wir auch in der deutschen Sprache. Oder das Wort Eindruck übrigens ist ganz interessant. Wir haben im Geist einen Eindruck, es drückt sich uns was ein. Ja. Manchmal ist es ganz sanft und manchmal ist es regelrecht ein Druck. So merkt er es. Da im Geist spüre ich einen Druck. Komisch. Ja. Manchmal spüre ich auch, da ist der Druck weg im Geist. Ja. Und das kann persönlich sein, es kann über Menschen sein, über Freunde, es kann über Situationen sein, dass ich sowas wahrnehme. Es kann auch manchmal über einen Gottesdienst sein. Ich nehme, da ist was wahr im Geist, da ist vielleicht ein Hindernis oder ein Druck und dann ist die Frage, Herr, was willst du sagen und was soll ich jetzt tun? Ja. Ich kann das aber auch über eine Gegend wahrnehmen, über einen Ort. Ja, es gibt's manchmal, du fährst durch einen Stadtteil und du merkst, hier stinkt was im Geist. Ja. Oder durch ein Land. Ich habe mir früher mal eingebildet, ich weiß nicht, ob es stimmt, ja, aber ich sag's euch einfach. Ich habe mir eingebildet, wenn ich nach Russland geflogen bin, ich spüre, wenn ich über die Grenze fliege. Dass die Atmosphäre anders ist. Das extremste Erleben, was ich mal hatte, war, ich war mit meiner Frau auf der Hochzeitsreise in einem Park, in einem Nationalpark in Amerika, der heißt Jumbo Rocks. Und wir haben hinterher erfahren, dass das dieser Ort, wo wir waren, dieser Campingplatz, so ein Versteck von Viehdieben war früher. Und Viehdiebe, das dürfen wir uns nicht so vorstellen wie in Western. Das waren wirklich üble Menschen. Teilweise Satanisten, teilweise mit dem Teufel im Bund. Also ganz üble Typen. Wirklich getötet, ohne dass ein Mensch was gezählt hat. Alles Mögliche. Ja, also es waren teilweise wirklich finstere Gestalten. Und wir waren an diesem Ort, das wusste ich aber damals noch nicht. Und wir haben da gezeltet. Und mir ging es so schlecht dort. Oh, mir ging es schlecht. Schrecklich. Im Geist. Das ging so weit, dass ich so Kopfschmerzen hatte, so Migräne hatte, dass ich am nächsten Tag nicht aufstehen konnte. Ich saß nur noch da und ich saß, Silke, ich muss hier weg, unbedingt. Ich kann dir nicht sagen, warum, weil von der Natur her war das ein sehr schöner Ort. Ja. Und Silke hat dann das Zelt abgebaut und hat alles ins Auto gepackt und die hat mich mehr oder weniger auf den Sitz gehievt und ich sage, ich muss hier weg, hier ist, irgendwas ist hier, ich weiß nicht, was hier los ist. Und sie hat mich dann da rausgefahren und als wir ungefähr 50 Kilometer weg waren, kam mein Leben zurück. So, da habe ich massiv im Geist wahrgenommen, da ist echt was nicht in Ordnung an dem Ort. Ja, ich muss euch Folgendes dazu sagen. Ich habe dann meinen geistlichen Vater gefragt. Ich habe gesagt, das ist doch aber Käse, wenn ich das so wahrnehme. Das möchte ich nicht. Ja, das ist ja schrecklich. Und er hat dann gesagt, ja, das Problem bei dir ist, du bist geistlich sensibel und du nimmst alles Mögliche wahr. Du nimmst das vom Heiligen Geist wahr, du nimmst was aus der Finsternis wahr. Und was du brauchst ist, dass du durch Gnade Gottes deine Schutzmauern aufbaust, damit du nicht alles wahrnimmst, was da kreucht und fleucht in der Finsternis. Ja, vielleicht gibt's unter euch auch welche, die auch so sensibel sind und ihr geht irgendwo hin und ihr spürt gleich auch das, was an Finsternis da ist. Das ist so nicht Gottes Plan, ja, dass ihr das alles wahrnehmt. Ihr sollt nur das wahrnehmen, wo Gott will, dass ihr das seht, damit ihr dann beten könnt oder irgendwas tun könnt. Aber es ist nicht sinnvoll, dass ihr überall rumläuft und überall merkt, oh, hier ist das und hier ist dies, da ist ein Dämon hinter dem Busch und da einer hinter dem und es ist ja schrecklich hier. Das ist nicht Gottes Plan. Und ich musste ein Stück weit lernen, durch die Gnade Gottes meine Schutzmauern aufzubauen, dass ich wirklich nicht alles wahrnehme, sondern nur das, was Gott will, dass ich es wahrnehme. Ja? Aber auf der anderen Seite ist es was, wie Gott zu uns reden kann. Durch Wahrnehmen im Geist, Empfinden im Geist. Manchmal ist das auch eine Unruhe, ein Unfrieden. Wir müssen immer an jemand denken und sind unruhig. Oder wir können nicht schlafen wegen der Sache. Wir merken, wir müssen beten. Manchmal ist das sehr unspezifisch, ja. Aber lasst uns darauf hören und dann Gott fragen, was soll ich tun? Manchmal ist es auch ein Friede. Ich habe einen Frieden oder eine Freude über eine Sache. Und ich kann es eigentlich auch gar nicht begründen. Aber ein Frieden, ich weiß, das ist gut. Ich mache das jetzt. Ich habe auch schon öfter gehabt, dass ich für Leute gebetet habe, die standen mit so einem Gesicht vor mir. Und ich habe so eine Freude über denen empfunden, ich hätte lachen können. Ich habe gesagt, du, ich empfinde so eine Freude über dir von Gott. Und der, ja, und ich habe gemerkt, nein, aber Gott freut sich im Geist über diese Person. Ja. Der Friede Gottes als Schiedsrichter in unserem Herzen, sagt der Kolosserbrief, Kolosser 3,14, ist das, wie Gott zu uns redet. Wir können manchmal mit Frieden durch Situationen durchgehen, die äußerlich sehr unruhig sind. Ja? Okay, das, ja, wir müssen hier zum Schluss kommen. Wie lang geht diese Einheit, Axel? Ah, noch 25, bis Viertel nach, okay. Okay, ja, da könnte man jetzt noch vieles dazu sagen. Übrigens zu diesem Thema Frieden, Unfrieden möchte ich was dazu sagen. Frieden, manchmal sagt Gott was und wir haben erstmal, es fühlt sich an wie ein Unfrieden. Oder Gott hat eigentlich was gesagt und je mehr es drauf zugeht, desto mehr haben wir das Gefühl, oh, was kommt da auf mich zu? Und es fühlt sich an wie ein Unfrieden. Ich mache euch ein Beispiel. Ich wollte, also ich bin ja öfter mal im Ausland unterwegs und ich habe einen Freund mit mir genommen. Normalerweise ist es so, Gott hat eigentlich gesagt, ihr geht dahin, die Türen sind offen, wir haben alles gebucht und dann gehen wir auch. Aber vorher ist es ganz regelmäßig so, dass alles mögliche an Unfrieden da ist. Da spinnen dann die Kinder und da wird man krank und da ist auf einmal irgendwas an der Arbeit los und das fühlt sich an wie ein Unfrieden und man fängt auf einmal an, Herr, habe ich mich verhört? Und ich habe festgestellt, man muss dann bei dem bleiben, was Gott gesprochen hat. Man kann nicht anfangen, kurz vorher alles umzuschmeißen. Wir haben das öfter gemacht, wir haben öfter kurz vor so einer Situation alles umgeschmissen und haben festgestellt, das war falsch. Dieser Unfriede war ein Störfeuer vom Teufel. Das war ein Unfrieden, der war nicht vom Heiligen Geist. Ja. Manchmal ist man aber so beteiligt mit der Seele, dass man den Frieden Gottes dann nicht spürt. Und dann muss man bei dem bleiben, was Gott schon geredet hat. Lass uns dann nicht uns irre machen lassen. Und ich habe erlebt, wie ein Freund mitgehen wollte und da war so eine Unruhe und so ein Unfrieden in der Familie. Und dann sagt auch noch die Frau, ich habe was ganz Schlechtes geträumt und du darfst nicht mitgehen, ich flehe dich an. Und ich habe zu ihm gesagt, du, ich glaube, das ist alles Störfeuer. Bleib dabei, lass uns gehen. Du wirst sehen, das verpufft morgen alles, sobald wir im Flieger sitzen. Und es hat echt richtig Glauben gebraucht für ihn. Aber er hat es dann gemacht. Wir sind bei dem geblieben, was Gott schon geredet hatte. Ich glaube, dass Gott sich nicht kurz vorher überlegt, dass er doch alles anders meint. Das tut Gott nicht. Ja? Und wir saßen im Flieger und das ganze Theater war vorbei. Ja? Also lasst uns da nicht Empfinden und Unruhe immer sofort, da muss man schon lernen zu unterscheiden. Ich komme noch zu diesen Fallen, die da drin sind, komme ich noch dazu. Ja? Okay, aber lasst mich nochmal zusammenfassen und dann machen wir eine kleine Übung. Also, wie kann Gottes Geist reden? Ich denke nicht, dass das vollständig ist, was ich sage, aber denk, wenn wir da drin gehen, gibt uns Gott noch mehr. Also Sehen im Geist, Bilder, Visionen, Träume, Hören im Geist, Bibelstellen ist eins, was der Heilige Geist liebt, oder Worte, die wir empfangen von ihm, das können kurze und lange sein, Worte, die einfach fließen oder Worte, nach denen wir suchen. Verstehen im Geist, dass wir merken, da macht was Klick, da erkennen wir plötzlich was. In Wort Gottes, durch eine Predigt, durch Gespräche, das ist, sind wichtiges Reden vom Heiligen Geist. Oder Empfinden im Geist, das ist meistens nicht so ganz klar oft, meistens nicht so ganz eindeutig und wir müssen dann fragen, Herr, was sagst du hier? Müssen wir unbedingt nachfragen dann. Und es kann auch sein, wenn ihr übersensibel seid, dass ihr einen Schutz braucht, dass ihr nicht alles wahrnehmt auf der Ebene. Ja. Okay, jetzt werden wir eine Übung machen und ihr werdet jetzt Eindrücke kriegen. Und zwar habe ich mir Folgendes gedacht. Die Leute aus unserem Team, könnt ihr mal nach vorne kommen? Ihr seid jetzt meine Opfer. Stellt euch mal so hierher, mit dem Gesicht zu den Geschwistern da. Ich nehme die, weil ihr die alle nicht kennt. Ja? Und ihr werdet jetzt über ihn prophezeien. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Also ihr braucht keine Angst haben, ich bewache das Ganze. Okay, ich brauche jetzt mal... wie viel haben wir? 6 Leute. Ich brauche mal 6 Leute, die was aufschreiben. Kann ich mal 6 Leute haben, die was schreiben? Einfach ihr, nichts Schlimmes. Ihr sollt nur aufschreiben, was für die einzelnen Leute kommt. Okay, du schreibst für Jonas, ja? Wenn irgendwas kommt und jemand sagt, was für ihn, schreibst du es auf, okay? Möglichst auf einen Zettel, den du rausreißen kannst. Wer schreibt für Jasmin? Okay, du schreibst für Jasmin. Wer schreibt für Manfred? Braucht noch jemand? Okay, Christiane. Wer schreibt für die Edith? Du, die Blaue hier vorne. Wie heißt du noch? Wie heißt du noch? Katharina, okay. Okay, wer schreibt für die Silke? Okay, du, da hinter dir, die Dame mit den Haaren. Okay, wer schreibt für die Silke? Ich brauche noch jemand. Ja, du mit dem blauen Schal, okay. Gut, also wir machen das jetzt folgendermaßen. Ihr dürft jetzt alle, wir laden den Heiligen Geist ein, dass er zu euch redet. Und dann macht bitte nicht die Augen zu, nicht zu fromm jetzt. Sondern guckt euch die Leute an und geht einfach mal so, als ob ihr sozusagen wie so ein Zahlenschloss, wo klickt's ein, ja, im Geist. Guckt es euch an und guckt mal, wo ihr hängen bleibt. Und guckt mal, wo Gott was zu euch sagt. Und das kann eben sowas sein. Ein Bild, ein Wort, ein Bibelvers, ein Eindruck, was auch immer ihr kriegt. Ein Empfinden. Und ihr dürft dann alles sagen. Es gibt bloß eine Regel. Es muss was Positives sein. Ja, ich enttäusche euch, ja. Ihr dürft jetzt heute keine Gerichtsworte üben. Das wird dann der Axel mit euch einüben. Also, ihr dürft, ja? Das ist der Jonas? Jonas? Jasmin? Manfred? Edith? Silke? Und Silke? Ja. Okay. Gut, also ihr kriegt positive, was Aufbauendes, was Ermutigendes, was Tröstendes, ja? Jetzt in dieser Übungsstunde noch keine Gerichtsworte. Deswegen frag doch mal den Herrn, was möchtest du sagen zu meiner Schwester, zu meinem Bruder? Okay? Und dann dürft ihr das sagen und wir schreiben das mal auf und ich werde das dann, wenn es ganz komisch ist, werde ich es ein bisschen korrigieren. Und ansonsten ermutige ich euch natürlich die ganze Zeit. Aber ihr kriegt dann auch ein Feedback. Das ist das Interessante. Jeder darf dann sagen, ja, spricht zu mir oder spricht nicht zu mir. Ja, wollen wir das mal machen? Ja, seid ihr dabei? Ihr braucht keine Angst haben. Ihr könnt nichts falsch machen jetzt. Es ist eine Übungsstunde. Okay, wir schließen hier sowieso zu und ich will auch eure Namen nicht wissen. Ich werde das nicht bewerten, gar nichts. Ihr dürft es einfach mal sagen, was ihr habt. Nehmt es mal wahr und sagt es mal. Okay? Vater im Himmel, wir beten einfach, dass du kommst mit deinem Geist. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Und ich weiß, das ist deine Freude, zu uns zu reden und uns weiterzuführen. Und wir bitten, dass du das tust jetzt. Sprich du zu uns, Vater, durch deinen Geist, in Jesu Namen. Amen. Okay, dann macht doch mal eure Augen auf, schaut die Geschwister an und empfangt vom Herrn.